Saftkuren, Detoxkuren, alles dieses Marketing, was die Leute so in diese Richtung ja bewegt, so von wegen, du musst eine Diät machen, damit du gesund wirst oder halt dein Darm gesund wird. Bitte nicht drauf reinfallen. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, rausgeworfenes Geld, und das bringt dir halt gar nichts, weil du gar kein Bewusstsein für Lebensmittel irgendwie ja bekommst.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt es jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier. Wenn du meinem Podcast schon länger zuhörst, dann weißt du, dass wir hier immer wieder darüber sprechen, welchen Einfluss unsere Ernährung auf Gesundheit und unser Wohlbefinden hat. Und dass es dabei um so viel mehr geht als einzelne Lebensmittel oder eine vermeintlich perfekte Ernährung. Und im heutigen Interview sprechen wir unter anderem über einen Bereich, der dabei eine ziemlich zentrale Rolle spielt, und zwar ist das unser Darm. Wie sehr beeinflusst er tatsächlich unsere Verdauung, unsere Energie, unsere Haut und unser allgemeines Wohlbefinden? Und was können wir ganz konkret tun, um unsere Darmgesundheit zu unterstützen, ohne die Ernährung unnötig kompliziert zu machen? Zu Gast ist heute die liebe Maria. Maria ist Ernährungswissenschaftlerin und vielen von euch vielleicht bekannt von Instagram als Marias Kitchen Stories. Auf Social Media verbindet sie wissenschaftliches Wissen mit einer Ernährung, die vor allem eins sein sollte: alltagstauglich. Wir sprechen darüber, wie sich ihr eigener Blick auf Ernährung in den vergangenen Jahren verändert hat, welche Erfahrungen sie auf ihrem persönlichen Weg gemacht hat und was ihre größten Aha-Momente waren. Und zuletzt sprechen wir noch über das Thema Social Media, wie bei uns beiden aus unserer Leidenschaft für Ernährung eine Community entstanden ist, wie oder wann wir dann den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen sind, wie wir das Ganze erlebt haben, welche Herausforderungen es vielleicht auch gab. Genau, darüber tauschen wir uns unter anderem auch aus und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Episode und mit dem Gespräch mit der lieben Maria.
Hallo liebe Maria, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer, in meinem Podcast. Hallo. Schön, dass du mich hier heute besuchst. Ich würde sagen, zu Beginn stelle ich erstmal gerne vor. Wer bist du?
Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich riesig und ich enjoy es sehr, hier zu sein. Und wer bin ich? Also mein Name ist Maria, wie du schon gesagt hast. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert, arbeite aktuell auch in der Produktentwicklung bei Vitain. Und ja, ich mache Social Media. Also ich teile sehr viele gesunde Rezepte, vor allem darmgesunde Rezepte, und mein Wissen über Darmgesundheit und Ernährung auf Instagram, vor allem auf Instagram, mittlerweile auch schon auf YouTube, auf Social Media. Und ja, habe da schon eine ziemlich große Community von gesundheitsbewussten Menschen.
Sehr schön.
Deswegen, ja, das bin ich.
Ja, herzlich willkommen. Und ich frage mal gleich rein, und zwar, wie unterscheidet sich denn die Maria von heute zu der vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren?
Da wird mal roh reingestartet.
Ja.
okay. Also, ich war immer schon sehr ambitioniert, sehr motiviert, Sachen in meinem Leben so gut es geht umzusetzen, also auch in der Schule. Es hat nicht immer gut geklappt, aber ich habe mich immer sehr bemüht. Ich war sehr ehrgeizig, würde ich mal so behaupten. Und ja, nach meinem Abi auf Deutsch, nach meiner Matura, ich habe in Österreich maturiert, habe ich ja angefangen zu studieren in Wien und da habe ich irgendwie komplett losgelassen. Also da hat sich sehr viel geändert ins Negative. Also ich habe aufgehört Sport zu machen, davor habe ich jahrelang getanzt und war eigentlich auch ziemlich aktiv und normal, aber ja, das war 2019, habe ich wirklich komplett aufgehört mit Sport. Also ich hatte wirklich ein Bewegungspensum von 2000 Schritte am Tag, sehr wenig. Und war dazu sehr viel feiern, habe sehr viel Alkohol getrunken, habe mich sehr ungesund ernährt. Ich habe noch so ein Bild auf meinem Handy mit so Würstchen und so einem billigen Brot mit Malz und Zucker, also richtig... richtig unhealthy, das würde ich jetzt niemals machen, aber das war halt damals als Studentin so der einfachste Weg, um sich zu ernähren, weil es halt nicht viel gekostet hat. Ja, und da hat sich natürlich auch an meinem Körper sehr viel verändert, also meine Haut wurde richtig schlecht, ich habe sehr zugenommen, meine Hosen haben mir nicht mehr gepasst, ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt, ich habe mich auch sehr viel verglichen mit Leuten, vor allem in meinem Umfeld, und die Leute in meinem Umfeld, also der Großteil davon, vor allem die Leute in Wien, die haben mich wirklich eher runtergezogen als hochgezogen. Also auch mein Umfeld war jetzt nicht sehr gesundheitsbewusst. Und das waren eher so Partymenschen. Deswegen hatte ich da jetzt auch nicht so diese Influence von außen, mich zu verändern. Auf jeden Fall wusste ich einfach intrinsisch so, ich will so nicht weitermachen. Deswegen, ja, hat mir dann Corona in die Karten gespielt, sage ich immer sehr gerne. Da wurde ich... Ich kann mich an diesen Tag wirklich erinnern, als wäre das gestern gewesen. 16.03.2020. Da habe ich meinen Lebensstil wirklich von einem Tag auf den anderen komplett geändert. Und ja, durch Corona habe ich mich halt endlich frei gefühlt und musste niemandem irgendwie gerecht werden oder so. Und konnte halt endlich so das umsetzen, was ich intrinsisch sehr wollte und wo ich halt auch motiviert war, das zu machen. Und ja, habe dann meine Bewegung verändert. Also habe dann angefangen, wirklich täglich mehr Schritte zu machen. Ich habe mit Pamela 3 Workouts begonnen. Jeden Tag 30 Minuten. Und es hat sich auch viel geändert. Also ich habe sehr abgenommen. Auch tatsächlich zu viel. Ich hatte einen ziemlichen Wohlfühlkörper und habe angefangen, mich eben auch mit Ernährung zu beschäftigen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, dass diese Ernährung gar nicht gesund war. Weil das eher so eine Fitnessernährung war. Aber ja, das hat sich dann, also da wurde ich dann auch nochmal zu einem anderen Menschen. Ich sah von außen ziemlich happy aus. Ich hatte eine schlanke Figur, aber von innen war es katastrophal. Also ich hatte so krasse Verdauungsbeschwerden. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt. Das war ein Ärztemarathon und niemand konnte irgendwas herausfinden. Ich habe Darmspiegelungen gemacht. Ich habe so viele Kuren ausprobiert. Also das Geld, was ich da ausgegeben habe, ich will es gar nicht wissen.
Oh yeah.
Und dieser Frust, den ich auch rausgelassen habe, ja, das war schlimm. Ja, und irgendwann habe ich dann mein Studium gewechselt. Ich habe davor Pharmazie studiert.
Ach so.
Also eher ein komplett anderer Weg als der natürliche. Aber das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe mich dann nicht so gefühlt, als würde mich das ja, weiterbringen. Es wäre das etwas, was für mich bestimmt war. Und dadurch, dass ich mich mit Ernährung angefangen habe zu beschäftigen, hat mich das Thema halt unglaublich gecatcht. Tatsächlich, das ist so witzig, weil vor der Matura geht man ja von der Schule aus immer so zum Messen. Ich weiß nicht, ob das bei euch in Deutschland auch so ist.
Ja.
Und schaut sich halt die verschiedenen Studiengänge an. Und da bin ich das erste Mal auf Ernährungswissenschaften gestoßen und dachte mir auch so, ich würde gerne Ernährungsberaterin werden, mich interessiert das Thema so. Ich hatte auch in der Schule ein paar Mal so Phasen, wo ich vegan gelebt habe oder vegetarisch gelebt habe, so viele Sachen ausprobiert, weil das einfach so mein... Man ändert sich ja in der Pubertät, so man liest verschiedene Sachen. Ja, auf jeden Fall war ich dann so, ich möchte in diese Richtung gehen. Und dann kam das Thema eben wieder auf, als ich halt das Thema hatte mit Ernährung, Gewicht, blablabla. Und ja, habe mich dann letztendlich entschieden, das Studium von Pharmazie zu Ernährungswissenschaften zu wechseln. Und das hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. So viel Chemie, also voll mein Thema. Und Biologie und so viele verschiedene Aspekte. Also man hat sich Anatomie angeschaut, man hat sich auch die Ernährung so an sich angeschaut, verschiedene Lebensmittelgruppen ins Detail dann hatte man eben Physik, dann hatte man Chemie, dann hatte man auch so Lebensmittelherstellung, was wieder so was ganz anderes ist. Also super interessant, ich habe es geliebt. Und ich habe es eben richtig, also ich habe tagelang, nächtelang studiert. Ich bin richtig begeistert von Ernährung. Und da während dem Studium bin ich durch einen Professor das erste Mal auf das Thema Darm gestoßen. Mhm. Und da hat es dann Klick gemacht und ich habe auch gecheckt, wieso ich diese ganzen Verdauungsbeschwerden habe. Ich habe mich logischerweise so selber damit auseinandergesetzt mit dem Thema und ja, habe verstanden, dass meine ganzen Probleme eher so ein Darmproblem sind. Und habe es dann tatsächlich selber geschafft, meinen Darm aufzubauen, wenn man so sagen möchte. Und ja, jetzt bin ich happy, healthy und fit. Jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Ich habe auch verstanden, dass meine Ernährung so nicht gesund war, wie ich sie gelebt habe oder wie ich mich ernährt habe. Und das war eine sehr ausführliche Antwort auf deine Frage. Aber ich denke, dass sich da Leute auch sehr viel daraus mitnehmen können. Ja, Darm ist einfach das A und O.
Ja. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und man sagt ja auch, die Gesundheit beginnt im Darm.
Ja.
Und du hattest jetzt vorhin schon gesagt, du hast dich dann eigentlich gesünder ernährt als zu dieser Partyzeit, aber irgendwie halt noch nicht so optimal, weil es ja doch nochmal ein Unterschied ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, es war stark restriktiv mit Lebensmitteln in Schubladen stecken, gewisse Sachen vielleicht komplett weglassen. Vielleicht magst du da nochmal kurz den Unterschied zu der jetzt, ich sag mal, darmgesunden Ernährung zu dieser restriktiven Phase noch mal ein bisschen darstellen.
Restriktiv ist richtig, aber es war jetzt nicht nur restriktiv. Mhm. Es war eher so sehr auf Protein bezogen. Mhm. Und eigentlich auch zum Teil, dass ich auch Kalorien sparen wollte, dass ich jetzt eher immer zu diesen Low-Calorie-Sachen gegriffen habe und High-Protein-Sachen gegriffen habe. Sehr viele Süßstoffe, sehr wenige gesunde Fette, eher kleinere Portionen von gekochtem Essen, sehr viele einfach nur so Joghurt-Bowls, eben auch mit Süßstoffen vollgeballert und rohe Salate, nichts, also kaum was Gekochtes, was richtig so nährstoffreiches, nährendes und warmes für den Darm. Und beziehungsweise dann habe ich das Ganze versucht zu ändern. Es hat natürlich auch, das war jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen, es hat natürlich gedauert, diese Umgewöhnung und auch dieses Verständnis dafür, dass es halt wirklich wichtig ist, auch warme Mahlzeiten zu essen. Und meine Oma hat früher immer gesagt, so, dein Darm braucht das, dein Darm braucht Suppen. Meine Oma hat das gesagt und damals dachte ich mir so, boah, was will die mir schon sagen? So, nee. Aber es ist einfach so, der Darm braucht warmes Essen, weil das einfach so unglaublich die Verdauung beeinflusst. Und deswegen habe ich das halt so ein bisschen umgeswitcht. Ich esse nicht mehr so, also ich esse natürlich Rohkost, jetzt wo mein Darm gesund ist, aber nicht so unglaublich viel. Ich ernähre mich nicht nur von Rohkost, nur Joghurtbowls, nur Proteinpulver oder ähnlichem, sondern ich versuche eben so eine Vielfalt reinzubringen, auch versuche jeden Tag andere Pflanzen zu essen, weil das ja auch die Darmgesundheit beeinflusst. Ich versuche eben jeden Tag was Warmes zu essen. Ich esse viel bewusster und nicht im Stress. Das war auch ein riesengroßer Faktor, der da mitgespielt hat, auch in der Phase, wo ich diese Verdauungsbeschwerden hatte. Ja, und versuche halt auf andere Faktoren zu achten, also meine Bewegung und Schlaf, und sehe da auch sehr viele Gemeinsamkeiten, wie das die Darmgesundheit eben mit beeinflusst.
Ja, ich glaube vor allem auch das, wie man isst, das unterschätzen ganz viele. Natürlich ist entscheidend, was wir essen, aber vor allem auch, wie wir essen.
Stress ist mindestens genauso wichtig wie die Lebensmittel selber. Ja. Also Stress, ich sage immer, auch in meinen Darmaufbau-Challenges, du kannst dich so gesund ernähren, du kannst alles umsetzen, aber wenn du gestresst bist, dann zerstört das quasi deinen ganzen Progress. Zerstören ist halt natürlich jetzt ein hartes Wort, aber es ist einfach so, chronischer Stress beeinflusst unglaublich die Darmgesundheit, die Bakterien und unseren ganzen Körper, auch unseren Schlaf, auch was im nächsten Schritt ja auch mit unserer Energie am nächsten Tag zu tun hat, was wieder dann die Darmgesundheit beeinflusst. Also, oh mein Gott, das hängt alles miteinander zusammen. Genau. Es ist alles verknüpft, deswegen nicht nur was man ist, sondern auch wie man ist.
Genau. Und auch entscheidend ist, denke ich, aber auch das Thema, was du jetzt gesagt hast mit den Süßstoffen. Ich hatte auch diese Phase, ich meine, wir beide nutzen gerne Proteinpulver, wir beide essen auch gerne Proteinriegel. Ich würde aber auch sagen, der Unterschied bei mir zumindest zu früher ist, dass ich auch jetzt erkennen kann, was sind hochwertige Produkte, was ist gut verträglich und was vertrage ich nicht so gut, vor allem in den Mengen, wie man es früher mal gegessen hat. Und früher hatte ich auch, also als es alles noch neu war mit Proteinpralinen, Proteinriegel, Proteinkekse, Proteinpulver, also das kam ja da alles erst so neu auf den Markt. Und ich bin davon ausgegangen, das ist gesund, das ist genau das Richtige für mich, weil ich mache ja Sport. Und natürlich ist dieses ganze Proteinsüßigkeiten ist gar kein Problem, das ist super für mich. Und das waren dann so viele von diesen Protein- und auch jedes Mal Süßstoffprodukten, dass ich auch irgendwann Darmprobleme davon bekommen habe. Aber ich bin erstmal nicht selber drauf gekommen, dass es damit zusammenhängen könnte. Aber ja, es ist natürlich komplex. Es hängen auch immer noch ganz viele andere Sachen mit dran.
Ja, definitiv. Ich finde auch so dieses Süßstoff-Thema, also Süßstoffe an sich natürlich, es gibt viele verschiedene und es gibt auch solche, die die Darmgesundheit aktiv beeinflussen. Aber im Großen und Ganzen gibt es ja auch viele, die die Darmgesundheit nicht beeinflussen, was man ja auch in vielen Studien jetzt nicht beweisen konnte. Aber es geht trotzdem so um diesen Mindset, dass man nicht überall Süßstoffe reinmacht, weil der Körper das einfach nicht gewohnt ist. Es geht vielmehr, finde ich, so um diese Kopfsache, so was esse ich, wie viel esse ich davon, esse ich jetzt nur mehr Süßes, brauche ich in jedem Essen noch mehr Süßstoffe, noch mehr Süßstoffe, noch mehr Süßstoffe. Wären die Süßstoffe von einem Tag auf den anderen nicht mehr da, was würde ich tun, wie würde ich mich fühlen? Würde ich dann würde ich dann Zucker essen, weil mir einfach diese Süße fehlt? Oder wäre es okay für mich, wenn das nicht süß wäre? Mhm. Und ich finde, man sollte einfach lernen, von der Süße wegzukommen. Ja. Also man sollte einfach lernen, das zu reduzieren. Und ob man dann jetzt lieber zu Zucker greift oder zu Süßstoffen greift, es sei dir überlassen, das, was dir besser schmeckt im Endeffekt. Aber ich finde halt trotzdem, der natürliche Weg mit ein bisschen Zucker, es sind ja auch 25 bis 30 Gramm Zucker pro Tag sind ja erlaubt. Also das ist ja auch noch im gesunden Rahmen. Deswegen, wieso sollte ich darauf verzichten? Es ist ein natürliches Produkt im Endeffekt. Kokosblütenzucker, Rohrzucker, das ist alles Zucker. Deswegen, ich finde alles in Maßen. Mhm. Und man sollte mit nichts übertreiben.
Ja.
Sowohl mit Zucker als auch mit Süßstoffen nicht.
Das hat meine Mama schon immer gesagt. Also die Mamas und die Omas, die wissen es. Also ich denke auch, dass man muss weder Süßstoffe noch Zucker verteufeln.
Ja.
Und man muss aber halt aufpassen, dass man in beide Richtungen nicht ins Extrem geht. Und ich weiß auch noch, als ich dann angefangen habe, mich davon zu entwöhnen, von dieser krassen Menge Süßstoff, dass man dann eigentlich erst merkt, wie das auch das Geschmacksempfinden beeinflusst. Also, dass man dann gewisse Sachen, die eigentlich von Natur aus süß sind, wie eine Banane oder auch eine Paprika, dass man das gar nicht mehr als süß empfindet. Oder dass dann ein einfaches Porridge, wo man sich nicht jede Menge Pulver reingehauen hat, dass man dann das Gefühl hat, das schmeckt mir nicht. Und dann aber den Unterschied zu haben, wenn man es dann geschafft hat, sich zu entwöhnen, was gar nicht so lange dauert, also es ging eigentlich recht schnell, dass man dann wieder merkt, wie sowas eigentlich schmecken kann. Und es bedeutet ja nicht, wie wir gesagt haben, dass man das verteufeln muss und gar nicht mehr irgendwie Proteinpulver nutzt. Aber wenn man halt irgendwie an dem Punkt ist, wo man wirklich merkt, irgendwie haue ich mir überall irgendwas rein und ich brauche das die ganze Zeit, ich nehme das schon mit in den Urlaub, weil ich sonst Angst habe, mir schmeckt nichts mehr, dann vielleicht mal versuchen, das Schritt für Schritt zu reduzieren. Und das Gleiche natürlich auch bei Süßigkeiten. Also wenn man irgendwie als Kind haufenweise Süßigkeiten isst, dann ist es da auch natürlich deutlich schwerer, davon wegzukommen. Ja. Aber auch da kann man sich ja Schritt für Schritt von entfernen und einfach versuchen, ein gesundes Maß zu finden.
Ja.
Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte, dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird.
Ich finde, das ist einfach so das, was man sich mitnehmen sollte, so das gesunde Maß. Und ich fand es so witzig, wie du gesagt, spannend, wie du gesagt hast, so wie man einfach selber nicht merkt, wie süß eigentlich echte Lebensmittel schmecken. Ich habe ja selber meine Darmaufbau-Challenge gemacht quasi und ich empfehle immer, ich sage nicht, man muss es machen, aber ich empfehle immer, dass man die ersten 10 Tage richtig auf Zucker verzichtet. Auch tatsächlich auf super süßes Obst und und Gemüse, also Gemüse jetzt eher nicht, aber super süßes Obst. Und ich habe das selber dann gemacht und nach den 10 Tagen war eine Karotte für mich so unglaublich süß. Das war crazy. Also wie man das dann einfach so wahrnimmt oder wie die Wahrnehmung davor war und wie sie danach ist, das ist unglaublich. Das macht so einen, das macht sowas mit dem Kopf, das ist insane. Mhm. Also kann ich empfehlen.
Okay, probiert das mal aus. Und was würdest du jetzt sagen, war so dein größter Aha-Moment auf dem Weg zu einem gesünderen Darm und eben deiner Ernährungsumstellung?
Also ich glaube, der größte Aha-Moment war tatsächlich das mit dem Stress. Mhm. Sobald man gemerkt hat, so Stress ist weniger oder sobald ich angefangen habe, auf meinen Stress zu schauen, hat sich so viel verändert. Und damit meine ich eben nicht nur Stress im Alltag, sondern auch Stress bei Bewegung, so zu viel Bewegung. Das spielt auch eine riesengroße Rolle, weil Leute, die laufen Marathons, die gehen 5 Stunden am Tag Fahrrad fahren, aber man checkt nicht, dass das auch Belastung für den Körper ist und dass das halt Stress für den Körper ist. Und dann kommt man nach Hause, dass man gestresst ist, man irgendwie noch arbeiten muss oder noch was nicht gemacht hat oder whatever. Man ist halt gestresst und es ist einfach Stress, Stress, Stress. Und bei Stress arbeitet halt die Verdauung nicht. Also da hat der Körper ganz andere Sachen zu tun. Und wenn das chronisch wird, dann wird es halt zu einem Problem. Und wenn man das ändert, ändert sich schon sehr viel. Deswegen, man sollte eben schauen, dass man den Stress im Alltag reduziert, dass man auch bewusst isst, bewusster isst, damit der Körper checkt, so, okay, jetzt kommt Essen, jetzt muss ich verdauen. Und dass man auch die Belastung anpasst, also nicht immer nur High Intensity und nicht immer nur Ausdauer. Oder wenn man das halt macht, dass man den Körper auch richtig versorgt, vor, während und nach dem Sport, weil, ja, das einen großen Unterschied macht.
Aber was sind denn so die Dinge, die du gemacht hast, um diesen Stress zu reduzieren? Weil es ist ja auch so, Stress hat ja irgendwie jeder und ein bisschen Stress ist ja auch normal und okay. Weißt du, wir können ja nicht sämtlichen Stress aus unserem Leben reduzieren. Und teilweise ist ja auch Stress nicht immer negativ, sondern wichtig ist vor allem auch, wie gehen wir damit um. Negativer Stress ist natürlich, wenn ich in der Arbeit von allen Kollegen belagert werde, ich von Termin zu Termin hetze, nicht zum Essen komme, gestresst nach Hause fahren muss, im Stau stehe, zu Hause sind 5 Kinder, die schreien alle. Das ist natürlich wirklich Stress. Ja. Also da weiß ich dann auch nicht mehr, wie soll ich damit noch umgehen. Aber jetzt generell einen Beruf zu haben, wo man viel zu tun hat, vielleicht auch eine Family zu Hause oder viel Haushaltsaufgaben, was auch immer, was der Stress halt ist, ist ja teilweise normal. Aber was sind vielleicht so die Dinge, die du auch verändert hast, um besser mit solchen Sachen umzugehen? Weil du bist ja immer noch... Du bist selbstständig, auch dann ist man
meistens... Ich bin selber auch gestresst.
Genau, dann hat man meistens auch viel zu tun, was wiederum zu einem Stress führen kann, was ja nicht immer schlecht sein muss. Wie gehst du damit um?
Es gibt so simple Sachen, die Leute immer wieder vergessen, die man im Alltag einfach umsetzen kann. Und natürlich ist es einfacher gesagt als getan, aber man muss erstens einfach checken, so, dir rennt nichts davon. So, du brauchst einfach, du musst dir einfach so Zeit für dich nehmen, um diesen Stress loszuwerden. Also man braucht einmal so diesen Mindset-Switch, das zum einen. Und zweitens, diese simplen Tools, Atemübungen. Mhm. 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten. Das ist zum Beispiel eine Methode. Mhm. Oder sich einfach mal für 5 Minuten einfach nur hinlegen oder hinsetzen, einfach mal nichts tun und sich einfach nur auf die Atmung zu konzentrieren, das nennt man auch Meditation. Aber wenn man sagt meditieren, dann ist es für die meisten Leute was Überforderndes.
Ja, ja.
Aber so einfach mal nichts zu tun und runterzukommen und mal alles vergessen. Handy weglegen. Wenn man aufsteht, nicht draufgehen, lieber spazieren gehen oder lieber seine Gedanken aufzuschreiben, journalen, ein bisschen reflektieren, wie lebe ich, was habe ich heute zu tun, was sind wirklich die Prioritäten, was sind keine Prioritäten. Einfach mal sich auch Aufgaben auf den anderen Tag zu verlegen, nimmt schon so viel Stress weg, weil man einfach weiß, okay, das muss ich nicht heute machen, das kann ich auch morgen machen. Aber wenn man sich auf die To-Do-Liste heute setzt, dann macht man sich einfach sofort einen Stress. Deswegen das Handy weglegen vor dem Schlafengehen, das macht so einen großen Unterschied. Also das verbessert ja im Endeffekt auch den Schlaf wieder, weil sich Melatonin bilden kann, viel besser, hängt auch mit der Darmgesundheit zusammen. Und wenn man besser geschlafen hat, steht man ja eher auf, hat viel mehr Energie, kann viel mehr erledigen, ist viel produktiver, hat weniger Stress. Also solche simplen Tools, das sind für mich so Sachen, die mir geholfen haben und die eben auch sehr vielen Leuten aus meiner Community geholfen haben.
Und was würdest du sagen, wird beim Thema Darmgesundheit deiner Meinung nach oft falsch verstanden?
Also, okay, wo starte ich jetzt am besten?
Vielleicht so, wenn du dir die Nachrichten deiner Community anschaust, was sind so die häufigsten Fragen, wo du dir dann denkst, das ist irgendwie ein Missverständnis?
Also, die erste große Sache, die mir sofort auffällt oder halt in den Kopf kommt, sind halt so diese Saftkuren, Detoxkuren, alles dieses Marketing, was die Leute so in diese Richtung bewegt, so von wegen, du musst eine Diät machen, damit du gesund wirst oder halt dein Darm gesund wird. Bitte nicht drauf reinfallen. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, rausgeworfenes Geld, und das bringt dir halt gar nichts, weil du gar kein Bewusstsein für Lebensmittel irgendwie bekommst. Deswegen, das ist das erste große. Zweitens auch so Produkte, einfach direkt irgendwelche Probiotika nehmen, weil das sind ja lebendige Bakterien, das unterstützt die Darmgesundheit. Es wird so viel Müll verkauft, vor allem im Drogeriemarkt, was die Leute halt wirklich nehmen und kaufen. Es werden so viele probiotische Produkte beworben. Ich habe meine eigenen Probiotika, aber ich bewerbe sie nicht aktiv, weil ich weiß, so, das braucht nicht jeder. Und es bringt dir nichts, wenn du darmgesünder leben willst und dir direkt irgendwelche Probiotika
oder anderes änderst.
Ja, genau. Also direkt irgendwie mit Probiotika starten ist auch... Nee, ist gar nicht gut. Ich würde einfach viel mehr, beziehungsweise wenn man mit Darmgesundheit starten möchte, einfach viel mehr darauf schauen, dass die Basis der Ernährung stimmt. Also natürliche, unverarbeitete Lebensmittel, eine Vielfalt reinbringen, nährstoffreiche Lebensmittel, vielleicht 20% auch Genuss. So das, weil Darmgesundheit ist nicht nur gesunde Ernährung und vielfältiges Essen, es ist ja auch eben Stress, Schlaf, Mindset, Routinen. Und wenn man sich dann mal eine Zimtschnecke gönnt, dann ist das auch darmgesund, weil das gut für deinen Kopf ist, für deine Seele ist. Und wenn du dich den Rest deines Lebens sowieso oder der Woche sowieso vielfältig und bunt ernährst, dann ist das ja nur was Gutes für dich, weil es dir gut tut, für deinen Kopf, für deinen Stress. Und ja, das, fällt dir noch was ein?
Also Ballaststoffe, aber die sind natürlich dabei in der Vielfalt der unterschiedlichen pflanzlichen Lebensmittel. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass erstmal so als Basis, wenn man es als Basis beschreiben möchte, wichtig ist dieses einmal diese Achtsamkeit, das bewusste Essen, wie ich überhaupt esse. Dann eben das, was ich esse, pflanzenbetont, Ballaststoffe, abwechslungsreich. Nicht diese ganzen hochverarbeiteten Lebensmittel, auch da, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel als Beispiel dieser Proteinpudding. Wenn man jetzt sagt, boah, ich liebe den, der schmeckt mir so gut, und man isst einmal pro Woche diesen Proteinpudding als Nachtisch, dann gehört es für mich auch zu dieser Balance, diese 80-20-Regel. Okay, dann mach das. Aber das sollte halt zum Beispiel nicht deine Basis der Proteinversorgung sein, so ein Produkt, sondern das sollten halt wieder diese unverarbeiteten, ganz natürlichen Lebensmittel sein. Und dann eben auch diesen Stress rausnehmen. Also das sehe ich auch als einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dass man nicht denkt, ich muss mich jetzt zu 100% in Anführungsstrichen clean ernähren, weil das stresst dich ja dann wieder. Und dieser Stress ist ja dann wiederum negativ für deinen Darm und. Diese ganze Kette hatten wir ja jetzt schon. Ich denke auch moderate Bewegung ist so als Basis wichtig.
Ja, diese Spaziergänge.
Genau. Also Bewegung, aber auch Sport, aber halt nicht die ganze Zeit hochintensiver Sport. Wenn es ein Tag in der Woche ist, was ja wiederum auch gut ist, dann passt es, aber nicht jeden Tag so volle Power. Und ich habe zum Beispiel auch früher teilweise Krafttraining gemacht und war noch joggen, um Kalorien zu verbrennen, weil es noch nicht genug war, das Krafttraining. Und habe mich dann halt auch gewundert. Also bei mir waren das auch verschiedene.
Nichts gegessen, außer ein Proteinpudding
wahrscheinlich. Ich habe dann auch manchmal abends nur einen Proteinshake getrunken in der Anfangszeit, weil mich das so krass gesättigt hat. Und ich dachte, okay, mit Protein ist ja das Wichtigste jetzt abgedeckt.
Ja.
Krass, wirklich.
Nee. Und was mir noch eingefallen ist jetzt, also der Ansatz, den sehr viele nicht kennen, bei einer darmgesunden Ernährung ist ja quasi eben nicht so direkt mit Salaten und diesen Rohkostplatten zu beginnen, sondern halt wirklich darauf schauen, dass man halt diese Vielfalt an Lebensmitteln schon reinbekommt, aber eher eben warm, weil das viel besser verdaulich ist. Es ist ja auch besser fürs Verdauungssystem. Also wenn das warm ist, dann werden Enzyme besser bereitgestellt, dann funktioniert die Durchblutung viel besser, dann ist man ja auch eher gesättigt, weil man warm isst. So, dann schlingt man das nicht runter, sondern ja. Deswegen, warme Lebensmittel ist für mich ein großer Punkt, den ich auch immer wieder empfehle und der sich halt auch sehr gut bewährt hat.
Ist doch bei Ayurveda auch immer wärmende Speisen, auch viele Suppen, viele
auch so Gewürze. Frühstück. Wenn man sich die Leute in Asien anschaut, die essen wirklich warmes Essen zum Frühstück. Und die haben ja, also die sind viel weniger übergewichtig. Ja. Die sind allgemein viel gesünder und ja, haben auch, also ja, haben halt nicht diese großen Raten an verschiedenen Krankheiten, die wir halt haben.
Viel sättigender einfach, was ja dann für den, also wenn man so schon in den Tag startet, weil wir waren in Sri Lanka in so einem Ayurveda-Hotel und dann haben wir halt auch zum Frühstück meistens schon so ein Linsendal, manchmal auch so ein bisschen Chicken oder also irgendein Fleisch war noch so ein bisschen dabei, aber auch in so einem warmen, gewürzten Curry. Also alles waren so Curries und du hast halt eigentlich Curry zum Frühstück gegessen. Ja. Das ist am ersten Tag natürlich erstmal so eine Umstellung, aber ich bin schon jemand, ich kann mich im Urlaub irgendwie super schnell so umstellen. Klar, hier zu Hause habe ich irgendwie immer irgendwas mit Haferflocken, Buchweizenflocken, Hirse oder so. Also immer so meinen süßen Porridge, Overnight Oats oder irgendwas. Aber im Urlaub kann ich dann auf einmal auch herzhaft frühstücken. Und dann war es in dem Fall halt Curry. Aber das war halt immer so ein richtiger Mix aus Gemüse, Protein, Ballaststoffe, immer so wärmend und irgendwie trotzdem auch leicht. Und du hast dich dann einfach voll gut gesättigt gefühlt und hast dich auch voll schnell so drauf einstellen können. Ja, okay, jetzt heute gibt es da zum Frühstück. Und halt auch richtig lecker, weil die ja mit so vielen Gewürzen arbeiten, was ja auch wieder
Gewürze,
gut ist.
Gewürze, ja.
Viele Gewürze, Ingwer, Curry, Kurkuma.
Alles, Gewürze sind so, auch Kräuter. Jeden Tag Kräuter zu essen ist auch so ein Gamechanger für den Darm, weil es ja erstens auch zu den Pflanzenstoffen dazu gezählt wird und zweitens, weil es ja super viele Bitterstoffe auch enthält, also vor allem Kräuter und Bitterstoffe sind ja auch gut für die Verdauung wieder, also Gewürze zu verwenden. Auch zum Beispiel ein guter Hack, wie man Hülsenfrüchte besser vertragen kann, ist, dass man sie zuerst lange einweicht natürlich und dann mit Kräutern kocht, also mit Koriander, etwas, was halt ja, die Verträglichkeit verbessert. Also das könnt ihr mal zu Hause ausprobieren, weil das hat sich auch bewährt.
Ja.
Also sehr positiv.
Ja, sehr gut an der Stelle, weil es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich würde gerne mehr Hülsenfrüchte essen, aber ich verstehe nicht, wieso ich die nicht vertrage. Ist das bei dir auch so? Wichtig ist erstmal natürlich auch langsam anfangen. Also man kann nicht von Ballaststoffmenge 10 Gramm am Tag auf einmal dann 2 Dosen Kichererbsen essen, sondern wirklich langsam anfangen, eine Vielfalt reinbringen und eben wirklich diesen Tipp mit einweichen, lange kochen, Gewürze dazu verwenden. Ja. Und dann schmeckt es ja auch viel besser.
Und ich muss auch dazu sagen, zum Beispiel, ich bin eine Person, ich vertrage gar keine Bohnen. Also wenn ich Bohnen esse, geht's gar nicht. Egal, wie lange ich sie koche, egal, ob ich sie mit
Kräutern
koche.
Egal, welche Bohnen, Kidneybohnen, Brichbohnen.
Ja, ich vertrage einfach Bohnen gar nicht, leider. Das habe ich aber zum Beispiel von meiner Mama. Meine Mama, bei meiner Mama ist es genauso. Aber ich vertrage Linsen gut und Kichererbsen gut. Und das habe ich halt herausgefunden. So, man muss herausfinden, welche Lebensmittel für dich persönlich gut sind, weil Ernährung so unglaublich individuell ist. Und ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt, also neben den ganzen Tipps und Tricks, die man auf Instagram findet, man muss halt schauen, dass es persönlich zu dir, zu deinem Körper passt. Ja, und bei Linsen und Kichererbsen, beziehungsweise wenn ich sie koche, dann immer nicht diese Dosen Kichererbsen, also die vertrage ich schlechter, sondern eher selber eben einweichen und kochen. Dann wird das auch meistens besser vertragen. Also hier nochmal als Add-on.
Als Add-on für die Hülsenfrüchte, Chips. Und hast du denn schon mal Ernährungstagebuch geschrieben? Weil du jetzt gesagt hast, man muss für sich herausfinden. Und das ist ja so ein Ding, was viele als lästig empfinden, aber was sich am Ende eigentlich immer lohnt, wenn man selber mal so ein bisschen seine Ernährung beobachtet hat und einfach dann herausfindet, oh, immer wenn ich, wie du jetzt, vielleicht die Bohnen drin hatte, dann ging es mir nicht gut.
Ja, das ist auch so ein Thema, was ich in meiner Darmaufbau-Challenge immer wieder habe. Ich sage das auch immer wieder so, es ist lästig.
Aber es lohnt sich.
Ja, aber es lohnt sich. Und im Endeffekt findest du halt wirklich für dich raus, was für dich persönlich gut ist. Ich hatte mal eine Person, die hat einfach nach 2 Wochen, wo sie das Ernährungstagebuch geschrieben hat, herausgefunden, dass sie keine Eier verträgt.
Krass.
Weil ich halt immer sage, so Eier sind voll nährstoffreich, voll gesund und meistens werden die auch gut vertragen von den meisten Leuten. Aber sie hat es dann gegessen und dann wahrscheinlich 3-mal oder 4-mal nicht. Und jedes Mal, wo sie die nicht gegessen hat, hatte sie keine Verdauungsbeschwerden. Und nach den 2 Wochen hat sie halt Rückschlüsse gezogen, hat gecheckt, so, aha, ich vertrage keine Eier.
Krass.
Und das ist so ein mächtiges Tool, was man halt anwenden kann, wenn man ständig irgendwie Verdauungsbeschwerden hat und vielleicht auch Ernährung von irgendjemandem kopiert, weil man halt sieht so, okay, das ist gesund, das ist diese Person, die ist gesund, deswegen muss ich das auch machen, deswegen ist das auch gut für mich. Jetzt habe ich mich verloren, jetzt habe ich den
Ernährungstagebuch.
Ja, nee, aber den Satz. Deswegen, Ernährungstagebuch ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wertvoll. Mhm. Ich habe es tatsächlich an mir jetzt nicht so 1:1 angewendet, aber in meinem Kopf quasi. Mhm. Und ich habe über die Jahre, habe ich selber herausgefunden, was für mich gut ist und was nicht gut ist. Aber ich empfehle es immer, dieses Ernährungstagebuch zu schreiben, wenn du ASAP herausfinden willst, was dir persönlich gut tut und was dir nicht gut tut.
Ja.
Auch welche Kombination von Lebensmitteln oder zu welcher Uhrzeit, vor dem Sport, nach dem Sport, solche Sachen. Man braucht wahrscheinlich auch ein bisschen länger, um das zu machen manchmal. Aber es lohnt sich.
Ja. Und was wären jetzt so deine Top 3 oder wenn es dir leichter fällt, gerne auch Top 5 Lebensmittel, die du für eine Ernährung, die gleichzeitig eben auch dem Darm gut tut, die Darmgesundheit stärken kann, was würdest du da empfehlen? Was sind die Must-Haves?
Ich finde es immer so schwer, Top 5 Lebensmittel rauszusuchen.
Ich bin ja flexibel, dürfen 4 sein, dürfen 6 sein, dürfen 7 sein.
9?
Weiß nicht.
Okay, also ich glaube, ich würde mit Eiern starten.
Aber wenn man sie verträgt.
Ja. Eier sind so ein Multivitamin der Natur. Also man kann eigentlich sagen Multivitamin der Natur, weil es enthält alle Vitamine außer Vitamin C. Mhm. Und wenn man das halt mit einem Vitamin C-reichen Lebensmittel paart, dann hat man so alle Vitamine in einem. Es ist crazy.
Mhm.
Plus enthält ja viel Cholin, was gut für unsere Gehirngesundheit ist. Und ja, gute Fette. Also man braucht Cholesterin, Leute. Fürchtet euch nicht vom Cholesterin. Das ist auch immer wieder
starker Mythos.
Immer wieder ein Thema. Cholesterin wieder benötigt für alle Sexualhormone in unserem Körper. Deswegen esst euer Cholesterin. ja, Eier auf jeden Fall. Dann fermentierte Lebensmittel, wenn man sie gut verträgt. Da muss man auch ganz langsam rangehen. Aber fermentierte Lebensmittel enthalten nicht nur eine Menge lebendiger Bakterien, sondern auch viele andere Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamine, Enzyme, Mikronährstoffe, Säuren, die wichtig auch für unseren Darm sind und für unsere Verdauung sind. Deswegen fermentierte Lebensmittel. Und was suche ich mir aus? Ich finde, tatsächlich, weil wir über Kräuter gesprochen haben, Kräuter und Gewürze werden sehr unterschätzt. Mhm. Spricht irgendwie auch niemand darüber, aber finde ich auch sehr wichtig, immer wieder verschiedene Kräuter und Gewürze zu benutzen beim Kochen und auch hinzuzufügen zum Essen. Dann Nüsse, oh mein Gott, Nüsse und Samen enthalten unglaublich viele Mikronährstoffe, ungesättigte Fette, auch verschiedene ungesättigte Fette, also einfach so dieser Mix aus verschiedenen Nüssen und Samen, crazy gesund. Kürbiskerne enthalten zum Beispiel auch viel Zink, was gut für unsere Darmschleimhaut ist. Oder für den Aufbau der Darmschleimhaut wichtig für unser Immunsystem ist. Zusätzlich enthalten sie viele Ballaststoffe, was auch dann die Verdauung wieder unterstützt und unsere Bakterien füttert. Und ja, Nüsse sind einfach
King.
Okay, jetzt wären wir bei 4.
Ja.
Nee, 5 eigentlich schon. Nee, 4.
4.
Sardinen. Sardinen sind auch sehr unterschätzt. finde
die
ich.
Die habe ich ehrlich gesagt durch dich erst also bestellt und ausprobiert. Davor war
zuerst?
Das, ich finde es so ein bisschen befremdlich, Fisch aus der Dose. Komplett. Aber gleichzeitig bei Wilgain ist es halt irgendwie so, du weißt halt, die achten voll krass auf die Herkunft, auf die Schwermetallbelastung. Ja. Die haben da ihre Analysen, wo sie das prüfen.
Ja. Also man muss immer auf die Qualität schauen, egal welche Lebensmittel, auch bei den Eiern. Ja. Man muss schauen, dass es Freilandeier sind, nicht nur Bio, sondern Freiland und Bio am besten. Man sieht das dann auch in der Farbe, also so richtig gelb, so orange-gelbe Eier sind die besten, weil die so, weil man einfach weiß, dass das Huhn gut gefüttert wurde, dass es ein schönes Leben hatte. Ja. Und dadurch ist auch das Nährstoffprofil von dem Ei viel, viel besser. Und so ist es halt auch bei Tieren. Ob jetzt Fleisch oder Fisch, das ist egal. Aber ich finde, Sardinen sind ganz besonders, weil sie eben erstens dieses super schöne Nährstoffprofil haben von vielen Proteinen und vielen gesunden Fetten und vor allem Omega-3-Fettsäuren. Aber das Besondere ist, dass man bei Sardinen ja den ganzen Fisch mit isst. Also man hat ja auch diese Knochen, Knorpel, Augen, oh mein Gott, Schwanz, so ekelhaft es klingt, aber
man darf nicht zu sehr darüber nachdenken.
Ja, das ist eben das, was so wertvoll ist, weil das eben sehr viel Kollagen enthält. Mhm. Und Kollagen ist halt wichtig für unsere Knochen, Gelenke, Sehnen, Haut. Und deswegen, sind Sardinen. Und dadurch, dass es ein kleiner Fisch ist, ist er auch viel weniger schwermetallbelastet, was ein großes Problem bei Fischen ist. Mhm. Ja. Deswegen, das ist auch nochmal ein Pluspunkt für Sardinen.
Okay, das heißt, das waren meine Top 5 Lebensmittel.
Ja, und dann natürlich super viel Obst und Gemüse, alles, was in der Natur wächst, das ist alles für mich gesund. Also die Vielfalt macht aus.
Genau, die bunte Vielfalt.
Genau.
Und vielleicht auch immer wieder mal was Neues ausprobieren, weil viele, ich glaube gerade in Deutschland, wenn man so sich die Einkaufswagen anschaut, ich weiß gar nicht, warum ich es immer mache, aber ich mache es halt. Und entweder ist es so dramatisch, dass ich das Gefühl habe, die Leute denken, ihr Apfelsaft ist gerade die Obstkomponente in diesem Einkauf. Oder es ist halt wirklich immer so basic. Gurke, Tomate, Paprika, Banane. Also so, dass da nichts Neues mal mit drin ist. Und was gibt's denn alles? Weißkohl, Spitzkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Aubergine,
Fenchel, Artischocke.
Also es liegt so viel rum eigentlich. Und es wird aber meistens so zu den gleichen Sachen gegriffen. Und eine Gurke, natürlich ist eine Gurke auch gesund. Ich bin jetzt nicht so ein Gurkenfan irgendwie. Aber die besteht halt auch viel aus Wasser. Also da gibt's schon deutlich reichhaltigere Lebensmittel, genauso auch wie der Eisbergsalat im Vergleich zu Rucola, Feldsalat oder so. Die dunkelgrüne Farbe, die sagt schon was aus.
Ich habe zwei Sachen noch. Also einmal, im Endeffekt ist das gesündeste Lebensmittel das, was du am besten verträgst. Das will ich euch noch mitgeben hier in diesem Podcast. Lasst euch nicht unterkriegen. Vielleicht verträgt ihr keine Sardinen. Also nur weil ich das jetzt genannt habe,
heißt oder mögt keinen Fisch.
Ja, genau. Deswegen lasst euch da jetzt nicht irgendwie verunsichern. Deswegen immer auf euch individuell schauen. Mhm. Und die zweite Sache. Was war das jetzt nochmal?
Vielleicht, ich habe gerade über die Vielfalt des Gemüses im Supermarkt gesprochen, dass man das nutzen soll. Dass man nicht immer die gleichen Sachen kauft.
Ach so, ja, jetzt weiß ich schon. Und die zweite Aufgabe ist quasi eine Aufgabe für euch, dass ihr dass ihr jetzt die nächsten Wochen schaut, dass ihr immer was anderes im Einkaufswagen habt und dass ihr was anderes einkauft, weil das eben die Vielfalt in der Mikrobiom unterstützt.
Mhm.
Und viele bittere Lebensmittel auch, also Rucola, Artischocken, Fenchel, alles, was ich auch genannt habe. Und eben diese Kräuter, das macht sehr viel aus.
Und ich finde es so krass, dass ja die bitteren Lebensmittel, wie zum Beispiel Rucola, früher ja anscheinend viel bitterer waren und das rausgezüchtet wurde, damit wir das lieber mögen, weil wir ja lieber Süßes mögen als Bitteres. Also das finde ich eigentlich so krass, wenn man sich teilweise überlegt, wie manche Lebensmittel durch uns verändert wurden, weil wir halt gewisse Vorlieben haben und dieses Bittere uns eigentlich dann abgewöhnt haben.
Ja.
Weil ich finde, man schmeckt aber schon auch immer noch bei Rucola ein Unterschied. Manche sind deutlich bitterer als andere.
Mhm.
Also da merkt man schon noch, okay, sie sind jetzt nicht alle gleich. Aber ich finde es schon irgendwie crazy, dass das teilweise so verändert wird.
Richtig crazy.
Mhm.
Richtig krass.
Ja, jetzt kommen wir zu einem noch zweiten Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte. Weg von der Darmgesundheit und der Ernährung, wobei ich würde nicht sagen weg, weil das ist ja dein Inhalt, aber hin zu Social Media. Erstmal die Frage, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Wann hat das begonnen?
Oh, das ist eigentlich so eine süße Story. Ich war ja immer schon so, dass ich gerne Bilder gemacht habe, Videos gemacht habe, sehr viel auf meinem privaten Profil auf Instagram immer geteilt habe, aber halt nie so offiziell. Und dadurch, dass ich wirklich, ich habe Ernährung so geliebt. Ich war damals mit meinem Ex-Freund zusammen und wir saßen am Tisch. Ich habe ihm jedes Mal irgendwas Neues erzählt. Also es war wirklich so, mein Fokusthema im Leben war Ernährung. Ich hab in jedem Essen, was ich so hatte, irgendwie Ernährungs-Fun-Facts gesucht oder war so ein Besserwisser in diesem Thema, dass ich die Leute irgendwie belehrt habe und denen gesagt habe, so, oh, das ist gut für dich, weil das ist entzündungshemmend und bla bla bla. Und irgendwann war er so, ja, du bist so begeistert und du liebst ja so Videos, Fotos, wieso probierst du es nicht mal mit Social Media?
Wann war das? Welches Jahr?
Ende 2023. Dezember. Okay. Ja, und dann habe ich mich halt irgendwann vor die Kamera gesetzt. Ich weiß noch, das erste Video hat so 5 Stunden gedauert, weil ich es nicht geschafft habe, so richtig steif und alles muss perfekt sein, alles muss nach dem Skript perfekt ausgesprochen sein. Und auch witzig, wie die Videos einfach geschnitten waren. Also ganz, ganz, ganz anders. Wenn ihr wollt, könnt ihr eh noch, ich glaube, auf Insta habe ich die alle schon verborgen, aber auf TikTok...
Du musst dazu stehen.
Ja, auf TikTok habe ich die aber alle noch. Also wenn man ganz, ganz runter scrollt, dann sieht man die. Ich habe auch mit so einem Format angefangen, weil ich ja jetzt nicht nur Rezepte gemacht habe, sondern auch über Ernährung sprechen wollte. Und ich wollte es auf eine andere Art und Weise, wie sich einfach vor die Kamera stellen und irgendwas reden. Dann habe ich mir so ein Format überlegt, wo ich dann so Ernährungsmythen aufgedeckt habe und das war so alles sarkastisch. Ich meine, süß. So, es hat schon ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, aber es ist jetzt nicht durch die Decke gegangen. Und ja, dann habe ich Luca kennengelernt. Das ist mein jetziger Freund. Da, ja, zwischendurch habe ich logischerweise mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht. Also ich, ja, und das war dann im September 24, wo er mir so ein paar Sachen zu Social Media erzählt hat, weil er sich ja in dem Thema ausgekannt hat. Man braucht halt bei Social Media gewisse Sachen, damit das halt funktioniert. So, man kann nicht einfach drauf ja, losfilmen und irgendwas machen. Man braucht halt so sein Thema. Man braucht eine gute Hook. Wenn man muss Videos immer wieder auch analysieren. Und sich anschauen, so, was interessiert die Leute, was interessiert sie eher nicht, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter. Dann muss man da halt filtern und schauen, welche Videos halt gut funktionieren, von denen macht man halt mehr. Und im Endeffekt, ja, haben wir das dann zusammen gemacht und dadurch bin ich dann auch richtig gewachsen. Also erst im September 24, ja, bin ich dann halt von 10.000 Followern oder 9.000 Followern hatte ich da, glaube ich, im Oktober hatte ich dann 100.000.
Ach krass, so schnell. Ja, also
ich bin so schnell dann so richtig gewachsen. Und tatsächlich durch das Rezept fermentierte Overnight Oats.
Krass, was du immer noch zeigst, gell?
Ja,
ich liebe die. Heute oder so erst oder vor ein paar Tagen.
Ja, ich liebe die. Das ist so ein einfaches Rezept und es ist halt so gesund. Unglaublich. Deswegen, ja, witzigerweise war das genau das, was die Leute gecatcht hat, eh voll spannend, weil auch ich, Darmgesundheit, so voll mein Thema, habe eine persönliche Geschichte dazu. Viele Leute können sich damit heutzutage auch wahrscheinlich identifizieren. Deswegen voll schön, dass genau dieses Thema so geklappt hat und durch die Decke gegangen ist. Und dann habe ich genau bei dem Thema weitergemacht. Also dann habe ich andere Sachen fermentiert und zwischendurch dann auch andere Ernährungstipps gegeben und die Leute auch so ein bisschen mitgenommen durch meinen Alltag. Ja, so hat sich das dann im Endeffekt entwickelt. Und seitdem bin ich dann halt immer so ein bisschen gewachsen. So jetzt habe ich diese 300.000 Follower. Aber ja, Step by Step.
Ja, aber schon ziemlich schnell, also nicht schlecht.
Ja,
gute
ja,
Tipps schon. Von Luca.
Ja.
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist auch das Wichtige. Also somit konntest du ja auch immer, also dadurch, dass du deinen persönlichen Weg sozusagen in deinen Content einfließen lassen konntest, war das Ganze halt auch immer authentisch. Ja. Plus dieses Thema mit, man braucht seinen Bereich, man braucht seine Nische. Es muss natürlich jetzt nicht super nischig sein, aber es ist leichter, wenn man startet, anzufangen mit dem Thema darmgesunde Ernährung, weil ich hatte die und die Probleme, jetzt geht's mir gut. Als zu sagen, ich erzähle euch jetzt generell einfach mal was über Ernährung. Vor allem, wenn man heutzutage noch einsteigen will. Es gibt ja einfach schon so viele Leute, die was machen. Und ja, das mit der Hook, klar, es war früher einfacher. Also als ich angefangen habe, gab es noch nicht mal Videos, gab es nur Fotos. Da hat es keine Hook gebraucht. Da hat man einfach nur ein Bild von seinem Rezept gepostet, hingeschrieben, wie das Rezept war. Das war das, was die Leute wollten. Ja. Das wäre jetzt heute zu langweilig. Heute muss man Karussellposter draus machen.
Ja, und Story erzählen.
Sich überlegen, wie bleiben die Leute wohl an jedem einzelnen Bild hängen? Könnte ich das Rezept in diesem Post mit einbauen? Ja, man muss kreativer sein, aber es macht halt trotzdem irgendwie Spaß. Aber klar, im Vergleich zu früher ist es mehr Aufwand und anders.
Ja, man muss sich richtig überlegen, wie man was sagt. Es ist richtig kompliziert. Also hinter Social Media steckt so unglaublich viel Arbeit und ich finde, das ist so traurig. Es wird halt null wertgeschätzt von manchen Leuten. Also vor allem bei so Accounts wie wir. Es gibt natürlich auch so Accounts, wo das berechtigt ist, dass es nicht wertgeschätzt wird.
Ich finde auch, der Bereich ist einfach nochmal ein Unterschied.
So. Ja, aber so, es steckt so unglaublich viel Arbeit dahinter und man darf jeden Tag for free so wertvollen Content konsumieren und natürlich bekommt man ja auch viele positive Nachrichten und schöne Nachrichten, aber teilweise wird halt auch kein Lob ausgesprochen und falsch oder schlecht kommentiert. Und das ist dann halt ein bisschen schade. Mhm. Aber gehört dazu, ist halt einfach Social Media.
Ja, ja, aber ich glaube, man muss schon wissen, was so dahinter steckt. Weil es gibt ja auch ab und zu dann diese Kommentare, die ja auch gar nicht böse gemeint sind. Die bekommt man ja teilweise auch aus dem Bekannten- oder Familienkreis. Ja, Mensch, ich wünschte, ich hätte das auch damals angefangen. Du hast ein Leben, weil natürlich, ich habe die Freiheit. Ich kann mir frei nehmen, wenn ich frei nehmen will. Und ich kann auch jederzeit in Urlaub fahren, beziehungsweise wegfahren ins Ausland, weil ich halt arbeiten kann, wann und wo ich will. Ich kann es mir selber einteilen. Aber erstmal dahin zu kommen und aber auch zu wissen, dass jetzt ein Wochenende bei mir eigentlich nicht bedeutet, dass ich 2 Tage komplett off bin, sondern ich mache halt trotzdem was. Ob ich muss oder will, ist die andere Frage. Manche Sachen müssen wir machen, manche Sachen wollen wir machen, weil wir halt aber auch wissen, wir sind selbstständig, wir müssen selber dafür sorgen, dass der Laden am Laufen bleibt. Und es macht einem halt auch Spaß. Manchmal ist es, glaube ich, gar nicht auch so leicht, also kann ich von mir sagen, zu sagen, ich mache jetzt mal gar nichts, weil es halt irgendwie auch Spaß macht. Gerade so Rezepte filmen. Wir essen gerne, wir kochen gerne, dann filmt man das halt mal mit. Und das ist halt auch einfach ein Thema, was viele, glaube ich, gar nicht so sehen, dass es dann nicht so leicht ist, abzuschalten nach der Arbeit, weil es gibt kein nach der Arbeit.
Nee.
Und es gibt auch nicht in dem Sinne den Urlaub, weil man ja trotzdem irgendwie die Community zumindest mitnimmt. Also wenn ich Stories im Urlaub mache, dann ist das für mich schon eigentlich gar keine Arbeit mehr, was ja auch schon eigentlich eine falsche Einstellung ist, weil es ist meine Arbeit. Und dass ich halt nebenbei noch lauter andere Projekte habe, die ich dann vielleicht im Urlaub mal stilllege. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich da nicht arbeite.
Ja.
Weil Social Media und Influencer sein ist halt eigentlich nicht mein einziger Hauptjob. Und ich glaube, das sehen halt viele nicht. Und die sagen dann so, boah, geil, da verdient man Geld, da hat man ständig Urlaub, da kannst du sein, wo du willst, den Job will ich auch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle den haben wollen würden.
Boah, es ist so anstrengend. Es ist wirklich, manchmal denke ich mir so, wieso bin ich da reingerutscht? Weil man hat ja auch so eine krasse Verantwortung. Also man muss sich halt wirklich immer überlegen, was man sagt und es ist einfach so viel Arbeit. So, man muss an alles denken und im Endeffekt, man verdient gerechtfertigt Geld dafür, finde ich.
Ja.
Also.
Vor allem, weil es ja bei den meisten so ist, dass du erstmal jahrelang oder zumindest 1-2 Jahre, bei mir war es schon mehrere Jahre, nichts verdienst eigentlich. Du baust dir das Ganze auf. Und fragst dich vielleicht am Anfang, wofür mache ich es? Vielleicht denkst du dir aber auch am Anfang gar nichts dabei, weil ich habe zum Beispiel gar nicht mit der Intention angefangen, ich will da krass was aufbauen und Geld verdienen, sondern man will halt erstmal eigentlich seine Sachen zeigen. So.
Ja.
Ich liebe Kochen, also zeige ich doch auch mal meine Rezepte. Man wusste, also so damals wusste man ja auch noch gar nicht, dass daraus ein Beruf entstehen kann oder so. Also ich habe noch studiert und habe gar nicht dran gedacht, dass ich damit jetzt Geld verdienen will, weil ich wohne ja noch zu Hause, ich studiere noch, schauen wir mal, was passiert. Und
meine Intention war ja auch nur so, ich will mein Wissen teilen. Ja. Ich will meine Rezepte teilen.
Wenn man ja so, eh gerne Fotos macht.
Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, und nee, ich habe aber auch vergessen, was ich sagen wollte. Was wollte ich denn damit aussagen? Genau, dass man halt erstmal lange Zeit nichts dafür bekommt.
Ja.
Und aber trotzdem diese Geduld haben muss und dranbleiben muss, wenn man wirklich, also wenn man jetzt heute sagt, ich will damit starten, dann kann man nicht damit rechnen, dass nach 2 Monaten die krassen Kooperationsanfragen kommen. Es kann sein, dass es 2 Jahre dauert.
Ja, mittlerweile sind die Kooperationspartner auch richtig so, also die schauen auch wirklich drauf, wie ist deine Performance quasi. Also man muss ja als Influencer oder Content Creator auch richtig abliefern, damit man dafür halt logischerweise auch bezahlt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach so irgendeine Kooperation bekommen kann. Mhm. Also es gibt natürlich auch solche, aber...
Ja.
Ja.
Was hättest du dir denn rückblickend gewünscht, am Anfang deiner Selbstständigkeit zu wissen? Gibt es da irgendwelche Dinge?
Wie viel Arbeit dahinter steckt? ja... Was da alles mitkommt, das ist ja nicht nur, ich mache ein bisschen Content, sondern man verdient Geld, man ist selbstständig. Das heißt, man hat wirtschaftliche Themen, das heißt, man muss sich um Steuern kümmern. Man eventuell, wenn man Mitarbeiter hat, muss man die bezahlen, Rechnungen ausstellen. Allgemein auch Kooperationspartner, das ist ja alles mit so viel mehr Arbeit verbunden, als man denkt. Ja, man muss irgendwie so, man ist so ein Mädchen für alles, man muss alles machen im Endeffekt. Deswegen, ich glaube das und wie viel Verantwortung man eigentlich hat.
Mhm.
Weil, ich meine im Endeffekt diese Zahl, man kann sich das in Real Life nicht vorstellen.
Nee.
Das ist, also 300.000 Leute oder die folgen auch fast so viel.
Ja, ja.
Wenn man sich diese Menschenmenge vorstellt, wenn man vor diesen Menschen stehen würde und was reden würde, ich wäre so nervös.
Ja, absolut. Und so spricht man einfach mal so in sein Handy rein.
Ja, ja. Also das und dass man sich, am Anfang war ich, also wenn ich ich bekomme sehr wenige negative Kommentare, aber wie ich am Anfang so negative Kommentare bekommen habe, hat mich das komplett mitgenommen. Ich habe das ich konnte das nicht loslassen und ich dachte irgendwie, ich bin falsch, ich mache was falsch, nur weil ich einen einzigen negativen Kommentar bekommen habe. Und ja, da würde ich mir wünschen, dass ich meinem früheren Ich gesagt hätte, einfach ausblenden und weitermachen, weil das beeinflusst dich nicht. Also ein Kommentar und so viele positive, ein negativer Kommentar und so viele positive.
Ja.
Das hat gar kein Gewicht.
Ja.
Also das darf man dann einfach nicht zu sehr persönlich nehmen.
Das stimmt. Ja, und um vielleicht das Thema so ein bisschen zusammenzufassen, wir wollten jetzt nicht, falls es so rüberkam, das jetzt irgendwie negativ darstellen, weil ich würde jetzt mal für uns beide sagen, wir lieben, was wir machen.
Ja.
Also ich bin sehr, sehr froh, ich kann mir nichts anderes für mich vorstellen. Aber man kriegt halt einfach von außen teilweise mit, wie das so ein bisschen zu leicht gesehen wird und nicht, ja, wie du gesagt hast, gesehen wird, wie viel Arbeit und was da eigentlich alles dahinter steckt. Weil man sieht halt diese kurzen Story-Sequenzen auf Instagram und dieses 30 oder lass es 45 Sekunden Reel sein, wo aber viel mehr noch dahinter steckt. Und diese fertigen Videos, die man sieht, das ist halt ein Bruchteil von dem, was eigentlich alles noch gemacht wird. Und man muss es halt lieben. Und man muss auch sagen, ich bin bereit, selbstständig zu sein.
Ja.
Das hat Vorteile, das hat Nachteile und man muss es einfach lieben. Und ich liebe es, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Leute gibt, die lieben ihren Angestelltenjob. Die gehen dahin, die gehen Feierabend nach Hause und dann ist auch Feierabend.
Ja.
Und wenn die sich krank schreiben lassen, dann sind die krank. Aber wenn wir krank sind, dann wollen wir nicht krank sein. Und denken, scheiße,
ich kann jetzt nicht krank sein.
Ich kann mir das jetzt nicht leisten.
Ich muss noch backen.
Ja, oder man will halt einfach nicht. Weil klar, man kann immer sagen, nee, ich mache jetzt nichts, aber...
Oh, das
man
ist so
will
schwer.
Halt irgendwie auch nicht.
Yeah.
So.
Ich habe mir auch mal kurze Geschichte. Das war letztes Wochenende. Ich war so, dieses Wochenende mache ich nichts. Und das habe ich am Freitag gesagt. Und dann bin ich am Samstag aufgestanden und dachte mir noch im Bett so,
Was
oh.
mache ich für ein Rezept?
Ja, dann bin ich aufgestanden im Pyjama, habe dann noch so ein Banana Bread gefilmt, weil ich mir gedacht habe, so, ich werde das doch jetzt nicht einfach nur backen. Ich muss das natürlich auch mitfilmen.
Wer weiß, wie gut es wird.
Ja, und ja, dann filmt man wieder mit. Im Endeffekt ist das dann ja auch Arbeit, weil das dauert so ein bisschen länger. Da braucht man eben, dann muss man ein bisschen mehr aufräumen, man muss ein bisschen gescheiter arbeiten, es muss alles eher, ja, ein bisschen schöner sein. Halt natürlich fürs Auge angenehm, für die Kamera. Deswegen ja, die Arbeit schläft nie bei uns und es ist halt so, ja. Man macht sich auch immer wieder Gedanken, so wenn ich im Auto bin und irgendeinen Gedanken habe, dann schreibe ich das direkt in meine Notizen auf und es ist halt so, man denkt immer an die Arbeit, so was kann man den Leuten mitgeben, damit sie einen Mehrwert haben.
Ich finde es auch eigentlich nicht schlimm. Also man muss natürlich schon irgendwie schaffen, so wie beim Thema Stress, dass man damit gut umgehen kann, dass man das managt und dass man wirklich auch mal Phasen hat, wo man nicht die ganze Zeit an die Arbeit denkt und dann wirklich mal einfach was anderes macht. Und für manche ist das alleine im Wald spazieren, für andere ist das Zeit mit Family und Freunden oder so. Das muss man halt für sich schauen. Aber an sich finde ich es nicht schlimm und nicht belastend, dass man eben, also ich mag es eigentlich.
Ja, ich hatte auch noch so eine Phase, das war eh jetzt vor kurzem, da hatte Luca einfach so das Gefühl, so, oh, ich will eher nicht vor die Kamera und er mochte es auch nicht, wenn wir zum Beispiel gegessen haben und ich da angefangen habe zu filmen oder Fotos zu machen. Und sowas muss man auch, damit muss man einfach lernen, umzugehen, weil das für mich natürlich einerseits eine Belastung war, weil ich mir gedacht habe, so, okay, aber ich will die Leute mitnehmen, ich will denen Sachen zeigen und ich finde es unfair, dass du es nicht willst. Aber andererseits, wieso sollte man? Wieso sollte man immer alles mitfilmen, immer überall die Leute mitnehmen? Weil im Endeffekt habe ich ja auch meine Arbeitszeiten und dann halt meine Nicht-Arbeitszeiten und ich muss ja nicht immer alles zeigen, so ich kann ja auch die Zeit für mich privat nutzen, mal auch ohne immer das Handy rausstecken zu müssen und so. Deswegen, das ist auch so ein großes Thema, das darf man, finde ich, den Content Creators auch nicht übel nehmen, wenn sie mal Zeit für sich haben und mal halt nicht alles herzeigen, weil ja.
Aber eigentlich ist es ja eh, wenn man sich überlegt, wie viel man eigentlich nur, also wenn man den ganzen Tag zeigen würde, ich glaube, dann das könnte man nicht mal in die Story reinbringen. Da gibt es
Nee.
wahrscheinlich wirklich ein Limit. Also es ist ja eigentlich nur möglich, nur einen Bruchteil zu zeigen. Und es gibt ja dann auch so viele unterschiedliche Bereiche. Bei uns, wir zeigen jetzt hauptsächlich unser Essen,
Ja.
Rezepte, weil das die Leute interessiert, weil es die Leute inspiriert und es macht uns, also für mich ist das auch so, dass Leichteste, das zu zeigen. Und klar will
Ja.
man vielleicht auch mal was anderes zeigen. Und bei mir war es zum Beispiel auch am Anfang so, dass ich mir dachte, da gab es so ein paar Fitness-Couples, die mittlerweile nicht mal mehr zusammen sind, wo ich mir so dachte, boah, das ist schon cool, so beide zusammen vor der Kamera, dann können die immer zusammenarbeiten und sich helfen. Und der Daniel wollte aber halt nicht die ganze Zeit vor der Kamera sein. Und das ist auch nicht sein Job, der hat einen anderen Job. Er macht seinen Job, ich mache meinen Job. Und man kriegt es ja aber auch so ein bisschen mit, wie manche dann ihren Partner ein bisschen dafür benutzen. Wo sie dann teilweise auch sagen, ja, er ist eigentlich gar nicht so gern vor der Kamera, aber mir zuliebe macht er es. Was ich dann auch komisch finde, dass er dann so ein bisschen so, ja, jetzt komm doch noch mal, zeig dich doch noch mal, damit, keine Ahnung, meine Views besser werden. Manche machen das mit ihren Kindern, das ist noch mal ein anderes Thema. Aber ich finde, auch da muss man halt irgendwie akzeptieren und auch zu sich selber sagen, das ist mein Job, ich zeige den und den Inhalt und der sollte halt vielleicht dann nicht auf Couple-Inhalt basieren, weil das, glaube ich, schadet dann auch eher der Beziehung, dass du dann vielleicht so perfekte Momente zeigen willst. Und wenn man zusammenarbeitet, das kann natürlich mega cool sein und ich glaube, es ist auch personenabhängig, ob es klappt, aber wenn du dann irgendwie als Content-Paar arbeitest, dann arbeitest du ja eigentlich nur noch, weil dann ist ja alles Content. Da kann ja dein ganzer Tag Content sein. Morgens unter der Dusche, abends beim Einschlafen, was weiß ich, kannst ja alles, wenn du so richtig privat privat machst, ist ja alles Content. Das ist natürlich schon auch dann kritisch, würde ich sagen, für die Beziehung. Deswegen sind vielleicht auch diese paar Fitnesspaar nicht mehr zusammen.
Kann Kann sein, who knows?
Ja, ja.
Ja, nee, aber ich wollte damit einfach nur sagen, so man muss auch einfach verstehen, dass Menschen hinter der Kamera oder Content Creator auch nur Menschen sind und bei denen sich im Leben auch so viel mehr abspielt, als sie herzeigen. Und ja, man das einfach immer bedenken muss.
Ja, ja. Und man sich, glaube ich, aber halt als Content Creator auch überlegt, was teile ich und was nicht. Weil ich überlege schon immer so, womit könnte ich jetzt den Leuten helfen?
Ja.
Also.
Ja, ja, ja,
100%. Also auch wenn jetzt, manchmal wird ja auch so ein bisschen kritisiert, ja, ihr zeigt immer nur das Positive, was alles schön bei euch ist. Und wenn ich jetzt einfach so grundlos negative Vibes versprühe, dann denke ich mir so, ja, warum denn? Es ist ja schon genug Negativität. Ihr sollt ja eigentlich gute Laune bekommen und inspiriert werden auf Instagram. Wenn es aber irgendwas ist, was mich belastet, wo ich mir denke, das belastet vielleicht andere auch, das beschäftigt andere auch, dann hilft's ja. Also so Thema bei mir damals Periodenverlust. Dachte ich erst so, boah, ist voll das Tabuthema, kann ich doch nicht öffentlich drüber sprechen. Und dann dachte ich mir so, ja gut, ich teile es jetzt einfach mal. Und dann war das eigentlich so mein Thema, wo ich gemerkt habe, krass, wie viele Mädels das auch haben und wie ich da eigentlich helfen kann. Auch wenn es für mich erstmal so ein Tabu war, wo ich mir dachte, das muss ich mit mir selber ausmachen. Das ist ja mein Problem. Es hat ja eigentlich nichts mit meinem Fitness-Content zu tun, wenn ich jetzt eine Sportpause mache. Aber ja, da muss man halt immer ein bisschen überlegen, was ist jetzt mein sinnvoller Content und was lasse ich vielleicht raus.
Ja.
Ja, sehr schön. Bevor wir jetzt zu meinen drei abschließenden Fragen kommen, die jeder Gast bekommt, wo kann man dich denn finden?
Also auf jeden Fall auf Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne in die DMs schreiben, in den DMs schreiben. Bin ich meistens sehr aktiv. Wenn was untergeht, I'm sorry, einfach nochmal schreiben. Ich antworte sehr häufig. Also auf Instagram unter Maria's Kitchen Stories. Dann mittlerweile auch schon auf YouTube. Mhm. Da heiße ich weiß gar nicht, wie ich heiße, Maria Ernährungswissenschaften oder Maria Maas. Also das ist mein Name.
Ich glaube Maria Maas.
Ja, man wird mich schon
finden. Man wird dich sonst halt in Instagram in den DMs fragen.
Genau. Und ja, auf TikTok, aber TikTok bin ich nicht so aktiv. Unter Maria_Maas_. Und das war's.
Sehr schön. Verlinke ich in der Beschreibung. Da müsst ihr auch den YouTube-Kanal gar nicht suchen, ist mir gerade aufgefallen. Ich verlinke das.
Ja.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir zu meinen drei abschließenden Fragen. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken? Ganz spontan. Manche sagen Kaffee.
Das war tatsächlich die erste Sache, an die ich gedacht habe, weil hier eine Kaffeetasse vor mir liegt. Aber das ist es definitiv
nicht. Ja, weil Fun Fact, sie hat keine Kaffeemaschine.
Ja. Ich muss sagen, Spaziergänge.
Mhm.
Das ist etwas, was ich jeden Tag brauche. Und wenn ich es nicht habe, dann werde ich wahnsinnig. Also, Luca, Fun Fact, der nennt mich manchmal Border Collie.
Weil er mit dir Gassi gehen muss.
Weil ich immer wieder Auslauf brauche. Ich brauche das einfach so. Ich stehe auf, das Erste, was wir machen, ist spazieren gehen.
Ja, voll schön.
Ja, und am Ende des Tages, nach dem Abendessen, machen wir auch immer so einen Verdauungsspaziergang. Meistens zusammen. Wenn nicht, dann mache ich ihn alleine. Und boah, wenn ich mal... Boah, der Horror ist für mich, im Auto zu sitzen die ganze Zeit und nur zu fahren. Das ist schlimm. Deswegen Spaziergänge, ja. Das ist meine Antwort.
Sehr schön. Was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Ich finde, das sind so Fragen, da muss man ein bisschen überlegen.
Hätte ich dir doch vorher schicken sollen.
Ja. Ich muss sagen, die Arbeit bei Vitain. Also es war so prägend für mich, weil ich so viel dazugelernt habe und eben das auch so viel mit dem Social-Media-Ding zusammenhängt und ich dadurch einfach so gewachsen bin, auch mit welchen Menschen man da zusammenarbeitet. So schlau und man lernt einfach so viel dazu. Es ist genauso diese Umgebung, die man braucht, um zu wachsen. Es ist nicht immer einfach, so man wird nicht sugar-gecoated. So, es ist jetzt nicht so, dass alles immer lieb und schön und nett ist. Es ist halt hart, aber daran wächst man. Mhm. Und das brauche ich auch irgendwie. Also, das war ist im Endeffekt immer noch eine der schönsten Erfahrungen, die ich machen durfte. Außerdem ist es halt so, von einer Traumkooperation zu einem Job, was
ist schon geil.
Unglaublich cool ist.
Mhm.
Ja,
ja, das. Cool. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Dass man das Leben nicht so ernst nehmen sollte. Weil alles im Leben so kommt, wie es kommen soll,
mhm.
bin ich immer der Meinung. Und vor allem, wenn man das macht, was man liebt und wofür man brennt, dann wird man auch in dem Bereich meistens erfolgreich. Mhm. Und wenn man, wenn mal auch negative Sachen passieren, einfach daraus Learnings ziehen.
Ja.
Also so versuche ich das immer zu sehen. Und daran, ich meine, daran wächst man.
Mhm.
Da verbessert man sich, da wird man zu einem besseren Menschen, wenn man Fehler macht. Mhm. So, wenn man ihn einmal gemacht hat und ihn bereut, dann wird man ihn nicht nochmal machen, ja, denke ich.
Das stimmt. Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist in der Situation, das ist immer schwierig.
Ja.
Da ist man natürlich noch so 100%. In seiner Negativität gefangen oder in der Enttäuschung oder Trauer oder was auch immer. Aber spätestens ein paar Monate später sieht man ja immer diesen eigentlichen nicht Fehler, sondern Erfahrung, ja, dass es eine Chance sein kann. Und wenn man sich das vielleicht in dem Moment dann schon sagt, dann ist es nochmal leichter, das Ganze so.
Ja. Im Endeffekt, wenn auch was Negatives passiert, so, es hat immer seinen Grund.
Mhm.
Wenn ich jetzt den Job nicht bekomme, dann hat das wahrscheinlich den Grund, weil ich einen noch viel besseren, mhm, Job bekommen werde.
Mhm.
Und vielleicht dauert es. Vielleicht, mhm, dauert es ein Jahr oder zwei Jahre, aber vielleicht muss man dafür bestimmt irgendwie in der Zeit nochmal dazu zu lernen. Und ich würde, ja, das ist auch so eine Sache, sich immer weiterzubilden.
Ja.
Immer versuchen, Neues zuzulernen, neugierig zu sein und versuchen halt in dem Bereich auch zu wachsen.
Mhm.
Im Endeffekt, wenn man das macht, was man liebt, dann ist es ja automatisch so.
Ja.
Ja.
Ja, okay. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen auch. Aber ich gehe davon aus, schreibt uns gerne Feedback. Wir sind gespannt. Genau.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Das
hat mich auch sehr, sehr gefreut und sehr Spaß gemacht.
Bis dann.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.